DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute aus dem Hubelwerk Haus D in Winterthur, dem Preisträgerprojekt des Balthasar-Neumann-Preises 2025. Meine Gesprächspartner sind Rahel Leuger, Geschäftsführerin der Baugenossenschaft Mehr als Wohnen, dem Bauherrn des Projektes und der verantwortliche Architekt Pascal Flammer aus dem gleichnamigen Zürcher Architekturbüro.
Pascal, vielleicht zuerst an dich die Frage, Balthasar-Neumann-Preisträger 2025, was bedeutet das für dich?
Erst einmal, schön, seid ihr da.
Danke.
Ja, ich freue mich natürlich für den Preis. Ich freue mich persönlich, aber ich freue mich natürlich auch fürs Projekt selbst, weil es ist ein wichtiges Projekt für mich. Und ich bin natürlich auch froh, wenn das eine gewisse Anerkennung kriegt oder wenn man das auch nach außen sieht. Ich denke, es ist auch ein relativ wichtiges Projekt. Es hat wichtige Themen hier drin, denke ich, die wir in Zukunft und wir uns damit beschäftigen müssen.
Ja, Herr, sag mal, euer Name, Mehr als Wohnen, ist der Programm oder?
Ja, also Mehr als Wohnen, der Name ist nicht nur Programm, es ist auch als Auftrag zu verstehen. Ich muss da ein bisschen ausholen. 2007 war der gemeinnützige Wohnbau in Zürich 100-jährig. Und so eine 100-Jahr-Feier, da muss man sich immer Gedanken machen, was schenkt man sich denn da so? Und da haben die, sag mal so, 50-plus Gründergenossenschaften entschieden, was ganz Spezielles zu machen, haben die Genossenschaft der Genossenschaften gegründet. Es gab da auch eine Publikation, die Mehr als Wohnen betitelt war. Und die haben dann die Genossenschaft Mehr als Wohnen gegründet, mit der Idee und eben auch dem Auftrag, für die Genossenschaftsbewegung in Zürich und rundherum auch auszuprobieren, also als Innovations- und Forschungsplattform im Bereich Bauen, Nachhaltigkeit, aber auch das soziale Zusammenleben und das Gefüge, da auch innovativ und auch experimentell vorzugehen und die Learnings, die Mehr als Wohnen, also unsere Genossenschaft macht, auch allen anderen Genossenschaften zur Verfügung zu stellen.
Bleiben wir mal bei dem Thema Baugenossenschaft. Das ist eine Frage, die kann ich eigentlich euch beiden stellen. Welche Herausforderungen gab es denn eigentlich während der Planung, während der Errichtung innerhalb der Baugenossenschaft, aus deiner Perspektive des Architekten mit der Baugenossenschaft? Was waren so die eins, zwei wichtigsten Herausforderungen, die sich so in diesem, das ist ja ein Prozess gewesen, die während dieses Prozesses sich so rauskristallisiert haben?
Frage an mich.
An euch beide eigentlich, ja.
Also ich war damals noch nicht bei der Baugenossenschaft als Geschäftsführerin. Ich weiß aber, dass es grundsätzlich natürlich, das ist das zweite Projekt für Mehr als Wohnen. Mehr als Wohnen hatte ja das erste Projekt in Zürich. Auch da schon ein großes Areal mit 13 Gebäuden. Das hat sich immer so als eine Genossenschaft, ein Quartier verstanden. Und dieser Wechsel auch von der Ein-Areal- zu Mehr-Areal-Genossenschaft, das war vielleicht disruptiver, als man das sich zu Beginn auch überlegt und vorgestellt hat. Ich denke, das war die große, große Herausforderung. Auch ein großes Projekt neben einem laufenden Betrieb zu stemmen, mit sehr vielen eben Experimenten und auch Herausforderungen, das war eine große Nummer für so eine junge Genossenschaft. Hm.
Pascal, aus deiner Sicht, was war für dich so die große Herausforderung beim Hubelwerk Haus D?
Also anfangs war es eigentlich vor allem soziale Aspekte. Wie kriegt man eben wirklich so eine Genossenschaft hin mit allen Teilhabern? Und eine Genossenschaft, die sich eben öffnet auf ganz unterschiedliche Lebensarten, Alter, Einkommensschichten, einfach so das Gemeinschaftliche. Wie kriegt man eben sozusagen neben der eigenen Zelle ein möglichst funktionierendes oder auch also einen wertvollen, so Wohnraum. Und ich sehe persönlich auch dort das Meer drin. Also das ist eigentlich vor allem der soziale Austausch. Und ich finde, das ist hier auch, ich finde das auch wahnsinnig geglückt, jetzt zum Beispiel mit diesem Zentrum, was leer ist, mit diesem der alten Überdachung von der Sägerei. Und ich finde auch so, dass diese EEG-Nutzungen, dass die so zugänglich sind überall. Ja? Das finde ich mal, ja, das war so für mich neuartig und auch, also finde ich auch so super, das war auch so sehr inspirierend. Und dann ging es jetzt im Hobelwerk D, was wir geplant haben, eigentlich gerade noch weiter. Das sind so diese ganz großen Clusterwohnungen angedacht, oder nicht nur angedacht, sondern jetzt auch verbaut. Und das sind 14 Zimmerwohnungen, also wo 14 kleine, also ja, es gibt 14 kleine Zimmerchen sozusagen und eine ganze Wohnlandschaft, wo eben auch, sagen wir grundsätzlich auch 14 Parteien sozusagen zusammenwohnen, oder? Und jetzt, wie könnte das aussehen? Und genau, und jetzt was, in unserem Fall gibt es einfach ein riesiges, so eben auch halb private öffentliche Räume, das sind so diese Stuben oder Aufenthaltsräume, Küchen, die sich dann weiterentwickeln in sehr große Balkone und die wiederum sind so verbunden mit dem gemeinnützigen Außenraum. Das sind erstmal einfach, ich finde, wahnsinnig tolle Typologien, die wir entwickeln konnten zusammen, weil eben Mehr als Wohnen das auch gesucht hat. Und das finde ich jetzt mal grundsätzlich, das war so das Grundlegende. Hm. Dann gibt es noch eine zweite Schicht, das ist die Idee, dass das ein sehr nachhaltige Überbauung ist. Und dort ist jetzt das Hobelwerk Baufeld D vor allem auffällig, wegen der Suche nach Wiederverbauen von bestehenden Bauelementen. Da werden wir dann vielleicht später noch drüber sprechen.
Das war ja auch für uns in der Jury-Sitzung ein ganz wichtiger Beitrag. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen. Vielleicht erst nochmal zu den Räumlichkeiten. Könnt ihr jetzt sagen, Quadratmeter, wie viele Nutzer sind in dem Gebäude drin und letztendlich umgerechnet, wie viel Quadratmeter pro Nutzer?
Also das Ziel, gerade bei genossenschaftlichen Wohnungen, ist ja, den Quadratmeterverbrauch pro Person zu reduzieren. In Zürich selbst ist man ja schon gegen 50 eigentlich pro Person, also das ist eher steigend. Und hier sind wir bei, ich würde es Mitte 30, also das ist der... Hat natürlich auch, was den ökologischen Fußabdruck betrifft, unglaubliche, also es ist wirklich ein unglaublicher Hebel. Und, also kostenmäßig und.
Ja. Ich fand das auch ganz spannend, als wir uns eben das Projekt angeschaut hatten, mit den, wie ihr das Erdgeschoss gelöst habt, mit den Atelierwohnungen. Vielleicht, wer mag da vielleicht von euch nochmal was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen zu dem Thema?
Ja, also ich kann übrigens noch schnell präzisieren, ich habe die Zahl ausgerechnet, es sind 30 Quadratmeter pro Person, jetzt im Haus D.
Okay, ja.
Und ich glaube übrigens, es kommt auch zusammen, jetzt in dem Fall hat es auch einen Vorteil, es hat praktisch keine Korridore, oder was sind diese Großwohnungen, da geht man eigentlich aus dem Treppenhaus direkt rein. Ja. Wahrscheinlich ist bei den kleineren Wohnungen das noch ein bisschen höher, aber jetzt beim D ist 30 Quadratmeter. Ja, im EEG hat es eben auch, finde ich, neue Ideen vom Zusammenwohnen. Es gibt jetzt da zum Beispiel Studiowohnungen, also es sind so kleine Wohnungen, die sich, also vier Studiowohnungen, die sich zusammen einen Arbeitsraum teilen. Ich dachte mir immer, das sind dann vier Architekten natürlich. Die haben dort ihr kleines Zimmerchen, oder? Und essen und schlafen und dann gehen sie wie verrückt arbeiten
die zusammen. Die Architekten schlafen ja gar
genau.
nicht.
Ja, genau, da hat man auch keine Betten drin. Nein, nein. Und jetzt in der Realität ist es jetzt ein Schreinerkollektiv, was da drin ist. Die teilen sich also zusammen eben diese Werkstätte.
Ich greife mal ein Stichwort auf. Du sagtest eben mit den Betten, ne? Wir haben eine ganz interessante Geschichte gehört eben, als wir uns das vor Ort angeschaut hatten. Zu den Geländern auf den Balkonen. Wer will denn da was von euch sagen? Rahel, du hattest so einen schönen Begriff gesagt. Vielleicht magst du es nochmal wiederholen.
Heute ist mir das so über die Lippen gekommen. Eigentlich, dass wir nicht nur Materialien, sondern wir verbauen Geschichten.
Die Geschichte zu
die
den
Geschichte
Balkonen.
Die Geschichte zu den Balkonen, die ist vielleicht nicht ganz so schön wie jetzt dieses Zitat. Aber es sind Geschichten. Da müssen nicht immer nur die schönen Geschichten sein. Wir hatten Bettroste, Teile von Betten aus einem Gefängnis zur Verfügung gestellt gekriegt. Dann ist immer die Frage, okay, was macht man denn damit? Weil das ist zum Schlafen, wenn man das sich so ansieht, eher nicht unseren Standards entsprechend. Aber genau, das sind jetzt bei den Balkonen sind das die Geländer.
Ist das die neue Ästhetik?
Ja, das ist ja eigentlich spannend. Das ist die Ästhetik aus der Unabsicht von Ästhetik oder aus der die kontrolllose Ästhetik fast. Also es gibt ja noch ein kleiner Kunstgriff, oder? Wir haben alles weiß gestrichen, aber grundsätzlich haben wir eigentlich alles verbaut, was alle bauphysikalischen Normen einhält und das Budget einhält. Und die Zeit.
War es denn, Rahel, für dich nochmal oder an dich die Frage, das Projekt jetzt auch so eine Initialzündung, jetzt hat es Balthasar Neumann-Preis bekommen, es hat auch in der Schweiz den Neubaupreis bekommen 2024. War das für euch als Baugenossenschaft auch nochmal so eine Bestätigung oder Initialzündung in dem Bereich noch viel stärker zukünftig unterwegs zu sein?
Wir suchen, obwohl es sehr schön ist, Preise zu kriegen, wir suchen ja nicht die Preise.
Nein, sowas nicht. Nein.
Aber das ist natürlich schon eine Anerkennung, eine schöne Anerkennung. Und für uns, wir haben ja diesen Auftrag, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, auch eine Möglichkeit zu kommunizieren, hey, das kann man machen und man hat im ökologischen Bereich, man hat aber auch rein von den Kosten her gute Möglichkeiten und wenn wir hier eine größere Reichweite damit erreichen können, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen, weil wir möchten das ja nicht für uns behalten. Wir nehmen das auch mit, also alles, was wir, den Schritt, den wir machen, ist nicht auf dem weißen Blatt Papier, sondern wir haben auch schon vorher Sachen gemacht, die sich bewährt haben, andere Sachen, die sich nicht bewährt haben, wo wir auch aus unseren eigenen Experimenten, unserer Innovation auch lernen und diese weitertragen. Also Clusterwohnungen, Atelierwohnungen, das haben wir auch schon im Hunzig-Areal. Das wird aber dann weiterentwickelt zu Micro-Co-Living und anderen Wohnformen zum Beispiel. Also wir gehen da immer von den Schritten, die wir schon gegangen sind, wieder neue Schritte dazu.
Ich hatte es ja schon erwähnt, dass für uns in der Jury es schon total interessant war zu sehen, wie intensiv man sich mit den Gedanken oder mit der Thematik auseinandergesetzt hat, Materialien wiederzuverwenden, Reuse. Ihr habt, Pascal, glaube ich, oder überhaupt, es betrifft ja auch euch beide, hier mit in situ zusammengearbeitet. Wie kann ich mir denn oder wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diese Zusammenarbeit vorstellen? Wer letztendlich hat denn eigentlich in situ beauftragt von euch? Wie kam dieses Gebilde zustande?
Also Mehr als Wohnen hatte die Idee, dass man da ein Reuse-Haus baut und auch die Idee, das zusammen mit in situ zu entwickeln, weil die waren einfach schon damals die so in der Schweiz so die führende oder die bekannteste Gruppe, die das gemacht hat. Und ja, so, und ich fand das spannend, auch heute noch, aber es hätte natürlich jetzt auch nicht geklappt ohne in situ. Das war klar, die braucht man. Es war auch für in situ neu, jetzt in diesem Rahmen, in dieser Größe, unter diesen klaren Preisangaben, dass man das mal versucht, ohne eben Mehrkosten zu entwickeln. Und da mussten wir jetzt mal, glaube ich, wirklich alle zusammen, also die Bauherrschaft und in situ und die Unternehmer und wir als Architekten, mussten wir auch zuerst neue Wege uns ausdenken, wie wir das überhaupt hinkriegen, weil das war wirklich, es wurde eigentlich so noch nicht gemacht oder man wusste jetzt nicht, in welcher Art und Weise man das einfach jetzt mal machen soll.
Ihr Stichwort auch Garantieleistung letztendlich für wiederverwendete Produkte. Wer, die schöne Frage des Wer-Haftens, wer übernimmt die Verantwortung?
Verantwortung im Sinn von Zahlen, wenn was nicht funktioniert. Das sind juristische Fragen, die auch ein Risiko ist, dass die Bauherrschaft heute jetzt eingehen muss. Also da diese Garantieleistung, da gibt es noch keine Klarheit darüber, wer dann dafür haftet. Also schlussendlich wird die Bauherrschaft dafür gerade stehen müssen, finanziell. Aber ich denke und ich glaube, nicht nur hoffe, ich glaube daran, dass Reuse sich auch durchsetzen wird und solche übergeordneten Fragen sich in Zukunft auch mehr Leute damit beschäftigen müssen, dass da auch neue Standards und neue auch juristische Präjudizien geschaffen werden müssen.
Das ist ja das, was wir, wie gesagt, in der Jury auch gesehen haben, dass wir haben das halt auch wirklich als Impulsgeber gesehen, das Projekt. Und das hört ja nicht mit so einem Projekt auf. Im Gegenteil, jetzt geht ja eine gewisse Diskussion überhaupt erst los. Mhm. Und deswegen war uns das so wichtig. Und deswegen ging der Balthasar-Neumann-Preis ja auch an das Projekt Trommelwerkhaus D. Wie war denn eigentlich so, Frage nochmal an dich, Pascal, die ursprüngliche Idee, lass uns nochmal kurz zurückgehen, die ursprüngliche Idee von deiner Seite aus für das Projekt. Ihr wolltet gewisse Dinge, glaube ich, umsetzen. Du sagtest irgendwie Schwammstadt etc. etc. Vielleicht holst du uns da etwas weiter vorne nochmal ganz kurz ab.
Also die Grundidee eigentlich für mich von dem Gebäude sind die Grundrisse. Mhm. Wie eben diesen sozialen Austausch, das ist eigentlich so die Grundidee. Und danach, würde ich mal sagen, kommen eigentlich fast immer so eigentlich so Ideen von außen. Also es muss nachhaltig sein. Und da haben wir auch ziemlich bald mal aufgegeben, da jetzt noch eine gewisse Ästhetik hinzukriegen, sondern einfach versucht, okay, so nachhaltig wie möglich mit Reels und so weiter. Und wir haben dann, also übrigens ist auch noch spannend, wir haben das wurde ausgeschrieben, das Gebäude wurde funktional ausgeschrieben. Also nur die Funktion musste eingehalten werden. Das heißt zum Beispiel eben auch die bauphysikalischen Normen oder die SIA-Normen, also das sind unsere Schweizer Baunormen, aber jetzt nicht Ausführungsdetails von uns. Es gab schon so Schlüsseldetails, wo wir sagten, es muss ungefähr so sein oder ungefähr so ausschauen, aber jetzt zum Beispiel wie die Bodenaufbauten sind oder in welche Richtung die Fenster jetzt wirklich liegen oder wie werden die Türen und Fenster angeschlagen, das wurde alles nicht ausgeschrieben. Das wurde funktional ausgeschrieben. Und dann kam ja noch das Zweite, oder jetzt mit dem Versuch von Reuse. Da gab es jetzt, wenn man sich so als Architekt jetzt ein Zimmer vorstellt, da gab es eigentlich keine Idee mehr, wie muss jetzt das Zimmer, wie muss dieses Fenster ausschauen oder wie muss die Fassade ausschauen, sondern es gab eigentlich nur noch die Frage, wie machen wir, dass es diese Normen einhält und den Preis einhält und wie machen wir, dass es genügend Licht drin hat und so. Und das ist eigentlich eine ganz andere Art von Entwerfen. Oder? Also es gab eigentlich nur diese Idee vom Grundriss, es gab diese Idee vom Austausch und es gab diese Idee von der Nachhaltigkeit und dann von einem möglichst tiefen Baupreis. Und das war dann eigentlich alles funktional.
Eine Vorgabe war doch, glaube ich, dass die wiederverwendeten Materialien auch definitiv nicht mehr kosten durften als neue. Ja. Und das habt ihr realisieren können, gehe ich mal von aus.
Ja, also es wurde natürlich nur verbaut, was eben günstiger oder gleich teuer ist. Was wir eigentlich gemacht haben, wir haben sozusagen ein möglichst ein neutrales Haus geplant, was jetzt einer gewissen Art unspezifisch ist, so, damit man eben alle oder möglichst viele Bauteile oder Elemente Reuse verbauen könnte. Also sprich, es gab keine klare Vorgabe, wie ein Fenster sein muss, so dass dann eben Reuse oder in situ effektiv, die waren so die Spotter oder die gingen schauen, was gibt's für Fenster auf dem Schweizer Markt, möglichst auch von Winterthur, die man wieder verbauen könnte, dass die dann eben auch möglichst eine große Freiheit hatten, da wieder Fenster einzubauen.
Wie viele Bauteile habt ihr letztendlich eingesetzt oder ursprünglich nachgedacht einzusetzen?
Also es gab eine erste Sammlung von uns, von Architekten, da war eigentlich praktisch alles mal möglich, dass man das wiederverwerten kann. Dann mit der Besprechung mit Rio, mit In Situ, kamen wir noch etwa auf 60 mögliche Bauteile und wirklich realisiert wurden dann 21 Bauteile.
Und die waren auch, ich sag mal, du hattest eben Winterthur angesprochen, die kamen dann schon aus der näheren Umgebung, weil ansonsten habe ich ja das nächste Problem, dann entstehen mir ja woanders meine negativen Werte in Bezug auf CO2.
Und Kosten.
Ja. Transportwege. Aber was war das jetzt, was bedeutet das jetzt, Rahel, für dich, für eure zukünftigen Projekte? Die Learnings hier aus dem Hobelwerk?
Also wir sind an einem neuen Projekt dran. Wir haben einen Zuschlag gekriegt mit einer neuen Herausforderung, eine Konstellation, wo wir nicht die einzige Genossenschaft sind, sondern mit anderen Genossenschaften zusammen. Und wir bleiben da unserer Philosophie treu, dass wir auf verschiedenen Ebenen versuchen, auch neue Wege zu gehen, Sachen auszuprobieren, was wir mitnehmen möchten. Also so weit sind wir noch nicht. Das Wettbewerbsprogramm wird jetzt gerade fertig geschrieben. Was wir mitnehmen möchten, ist die ganze Reuse-Geschichte. Also da glauben wir sehr, sehr stark dran. Das ist jetzt nicht mehr so im experimentellen Bereich wie beim Haus D. Wir werden da aber im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch beim sozialen Zusammenleben auch noch weitere Experimente hier andenken bei diesem neuen Projekt, wo ich mich sehr darauf freue.
Pascal, ähnliche Frage an dich. Was hast du jetzt hier mitgenommen, was du in zukünftigen Projekten oder in zukünftige Projekte übertragen möchtest, da anwenden möchtest? Was war dein besonderes Learning jetzt hier am Haus D?
Also es gibt mehrere Learnings. Ein Learning, was mir gut gefällt, ist, dass dieses fast Verbasteln, so dieses zufällige Zusammenbauen, finde ich, produziert schwächere Grenzen. Also von Innenräumen, von Innen zu Außenraum oder immer wenn etwas, also von Innen zu Außenraum, aber auch Innenräume. Und das finde ich mal grundsätzlich spannend. Ich habe das Gefühl, unsere Neubauten sind viel homogener und wirken auch abgetrennter als so das leicht Verbastelte. Also das finde ich einfach mal spannend, das kommt aus hier. Dann finde ich natürlich unglaublich spannend, dass Bauherrschaft und Architekt enger zusammenarbeiten in einem Reuse-Projekt, weil irgendwie beides hocken so ein bisschen im gleichen Boot. Und es ist ein bisschen weniger, dass man jetzt einfach sozusagen jemand kauft dem anderen die Haftungsfrage ab und dafür muss er es machen. Und das finde ich toll, dass diese Auseinandersetzung oder die Zusammenarbeit größer ist. Und kommt aber auch gerade die Konsequenz. Die Frage ist, wie man das honoriert gegenseitig oder wie man, glaube ich, neben der großen Frage von wie geht die Haftung, ist ja auch die Frage, wie findet man neue Honorarzusammenarbeiten, übrigens nicht nur zwischen Bauherr und Architekt, sondern auch den ausführenden Firmen.
Ich könnte noch stundenlang mit euch das Gespräch weiterführen, aber unsere Zeit ist rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ich heute hier sein durfte, dass wir uns das gemeinsam angeschaut haben, das Projekt. Wir haben ja eine recht spaßige, feierliche Übergabe gehabt. mir hat das sehr, sehr viel Spaß bereitet, sehr viel Freude gemacht hier bei euch. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle. Wünsche euch, dass ihr das Learning von diesem Projekt auch wirklich in andere Projekte übertragt. Für mich ist es so ein Vorzeigeprojekt. Und wir wünschen uns auch als Redaktion sehr viel mehr dieser Projekte. Und das ist jetzt die Überleitung an mich für den Abspann. Der Podcast, der DBZ-Podcast, wird gemeinsam immer von der DBZ-Redaktion entwickelt. Wir sind immer interessiert an neuen, an spannenden Themen. Jetzt haben wir hier unseren Sonderpodcast zur Verleihung Balthasar-Neumann-Preis. Und in 2 Jahren vergeben wir ihn wieder. Pascal, du darfst dann in der Jury sein. Und ich bin dann auch auf das Ergebnis gespannt, was wir in 2 Jahren dann erzielen werden. Aber jetzt für dieses Jahr, für den Balthasar-Neumann-Preis 2025, kann ich nur sagen, vielen Dank, dass er an dem Wettbewerb teilgenommen hat. Und wir waren uns in der Jury sowas von einig über den Preisträger. Das ist vielleicht auch nochmal ein Feedback, was ich so, glaube ich, noch gar nicht gegeben habe. Also es war sehr deutlich. In dem Sinne von unserer Seite aus nochmal vielen Dank.
Herzlichen Dank auch von unserer Seite. Es hat super viel Spaß gemacht, auch euch in dieser Form kennenzulernen. Danke. Danke.
Ja, besten Dank für den Preis und auch fürs persönliche Kennenlernen.
Ja, auf alle Fälle. Gerne.
Das war der DBZ-Podcast. In der deutschen Bauzeitschrift DBZ berichten wir praxisnah, führend mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzen dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns bitte gerne per E-Mail an info@dbz.de.